weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, dass ihr euch dabei erwischt, wie ihr zu euch selbst redet. Mir passiert es dann immer, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen habe, dann sage ich mir, Mann, was bin ich doof? Muss das denn jetzt gerade sein? Und dann fange ich an, mit mir innerlich zu reden und manchmal bringe ich das auch richtig laut raus. In der Regel hat das nichts zu tun mit Lobpreis und Gebet. Meistens sind das ärgerliche Dinge, die mir passieren, wo ich dann merke, wie ich mit mir selbst rede. Wenn ich nicht doof bin, seid ihr das dann oder so. Ja, dann rede ich. Ja, ich meine, das kriegt ihr dann nicht so mit. Ja. Aber ich komme nie auf die Idee beim Überlegen für die Predigt, dass ich je dann anfange, wenn ich mit mir selbst rede, dass ich ein Gebet daraus mache. Und dann bin ich jetzt auf zwei Psalmen gestoßen, wo zu der Seele selbst geredet wird. Und ich dachte, hey, das muss ich mit euch buchstabieren. Und da jetzt mein Computer ausgefallen ist, weil ich nämlich den Adapter zu Hause gelassen habe, habe ich gedacht, den Predigttext teile ich aus. Ihr gebt das so weiter, so Stück für Stück. Und wir lesen den gemeinsam. Und dann machen wir das mal einen Moment wie beim Spring Festival. Dann sind so zwei, drei Leute in der näheren Umgebung zusammen. Und die müssen sich dann darüber unterhalten, was sie da aus dem Text gut finden. Wenigstens zwei Punkte, ihr gebt das einfach mal so weiter. Ich gebe das hier mal noch durch. Das andere kommt dann langsam von da hinten. Das habe ich jetzt auf die Schnelle noch kopiert, sonst hätte ich das ausgelegt, nicht? Ja, ihr hier hinten, das ist natürlich schwach. Ihr müsstet vorne sitzen, dann hättet ihr den Text jetzt schon da. Jetzt müsst ihr schneller lesen, das hilft dann ja nicht, wa? Und die da oben, die kriegen Flugblätter. So. Ach komm, ich komme mal ganz schnell hoch. Oh, ganz schnell hoch. Ich hab's geschafft. Ja, Leni, siehste, das ist Bewahrung. Jetzt musst du warten, bis er kommt. Ich habe keinen mehr. Hab alles nach oben gegeben. Wenn ihr da oben noch welche über habt, müssen die wieder runterkommen. So. Ich fange schon mal an zu lesen und ihr könnt gucken, ob ich mich vertue. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu Wallen, zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm doch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, mein Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen, bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängen? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, oh meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich fände es jetzt wirklich stark, wenn ihr vielleicht, ich gucke mal auf die Uhr, 3-4 Minuten nochmal überfliegt und den Vers aussucht, der bei euch irgendwo widerhallt. Und dass ihr dann vielleicht das eurem Nachbarn mitteilt. Also es müssen mindestens 2 immer in der Nähe sein, sonst ist dieser Gottesdienst für dich ungültig. Also schau mal, dass du irgendjemand in deiner Nähe hast. Am besten suchst du dir einen aus, wo du Vergebung dran üben kannst. Wenn der nämlich was Falsches sagt, nee, den du segnen kannst. Lass uns einfach einen Moment mal austauschen über diesen gigantisch langen Text. Ich hoffe, jeder hat ein Blatt Papier bekommen. Haben wir? Ja? Aber einige können ja zusammen reinschauen. Und also auf die Plätze, fertig, die längsten 3 Minuten im Gottesdienst, die ihr je hattet. Nun, wie sieht's aus bei euch? Das ist eine Menge Text, nicht? Als ich angefangen habe, an diesen Psalm zu arbeiten, dachte ich, ach klar, ganz einfach, 1-2 Bibelstellen rausgezogen, wunderbar, klappt. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso komplizierter wurde das, weil hinter jeder Ecke, die ich nachgedacht habe, kam eine neue Idee, worüber man predigen könnte. Deswegen möchte ich das so machen wie beim Spring Festival auch. Am Anfang muss so ein bisschen was Erklärendes dazu kommen, nachdem man gelesen hat. Und deswegen will ich so ein paar Dinge weitergeben, ohne zu sagen, dass das jetzt eine tiefe Exegese ist oder so, aber ich möchte so einige Punkte benennen, die man sehr schnell überliest. Es geht ja an, dass die beiden Psalmen in 42 und 43 unterteilt sind, aber man muss sie normalerweise zusammenlesen. Und dann werden die eingeleitet mit der Sache, dass die Söhne der Korach diese Sache vorlesen sollen. Das ist schon mal ein starker Tobak, weil die Rotte Korach ist uns ja noch relativ gut bekannt aus dem zweiten Buch Mose, als sie gegen Mose und gegen Gott rebelliert hat und sich der Boden auftat und zack, wurden sie verschluckt. Da wurde die Todesstrafe von Gott aus sofort vollzogen. Und die einzigen, die da überlebt haben, das waren die Söhne Korachs. Und die setzt Gott dann später ein als Lobpreiser und als Torhüter am Tempel. Ich habe gedacht, was für ein Zeugnis, wenn der eine oder andere von euch mit Nachnamen Goebbels heißen würde. Du hast überlebt und jetzt auf einmal stehst du hier vorne und bist ständig dich am Erklären, ob du mit diesem Namen singen darfst. Gott kehrt es komplett um. Was schlimm war, macht Gott ganz neu. Vorzusingen durch die Söhne Korachs. Das ist ein Bild dafür, wenn Gott was neu macht, dann bist du zum Lobpreis berufen. Stark, nicht? Also das so als erste Anmerkung. Die zweite Sache ist, wie der Hirsch schreit. Hirsch heiß ich, ja? Das liebe Wortspiel. Man sieht alte Bilder, wo so ein Hirn mit gewaltigem Geweih da ist und dann schreit. Stimmt aber nicht so ganz, weil im Hebräischen ist hier die Hirschkuh gemeint, die schreit. Also weiblich. Nichts mit Geweih. Kleine Anmerkung. Dritte Anmerkung. Der Schrei nach dem Wasser. Hier stellen wir uns natürlich vor, dass das so gerade, ich sag mal, in der Negev-Wüste ist der Hirsch aus irgendeinem Grund ausgesetzt worden, findet kein Wasser und fängt an zu schreien, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst. Stimmt nicht so ganz. Nämlich der Psalmschreiber schreibt vom Hermon her an die Quelle vom Jordan, wie die Hirschkuh mitten im Wasser steht und dann nach frischem Wasser schreit. Habe ich gedacht, das ist doch eigentlich unsinnig. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das ein Bild für uns im Gottesdienst. Die Lobpreismannschaft hier vorne singt, die Gemeinde fängt an zu singen. Und was aus dem Lobpreis heraus wächst, ist eigentlich die Sehnsucht, oder es sollte daraus wachsen, dass wir wirklich Gottes Angesicht schauen können. Dass nicht nur ein gutes Gefühl im Lobpreis da ist. Wow, das war heute stark, die Gemeinde ist mitgegangen, obwohl Nigel mit seiner Stimme nicht so richtig konnte. Ha, das war so schön, das hat die Seele berührt. Ja, aber eigentlich solltest du im Wasser stehen, im Wasser des Lobpreises, und solltest dabei zu Gott schreien, dass er dir ganz persönlich dort auf deinem Platz begegnet. Kleine Anmerkung, so wie man das auslegen kann, der Schrei nach Wasser, obwohl du im Wasser stehst. Anmerkung, die Seele. Die Seele ist im Alten und Neuen Testament sehr unterschiedlich in der Definition. Aber wenn ich die hebräische Denkstruktur nehme, dann ist Seele etwa mit Kehle zu übersetzen. Das kennen wir. Es schnürt mir die Kehle zu. Dass wir wirklich merken, wie es eng wird. Und dieses Bild Seele und Kehle, kann man sich, gutes Wortspiel, ist mir nicht aufgefallen, also müsste ich mir eigentlich jetzt noch notieren, damit ich das behalte, Seele und Kehle. Im hebräischen Verständnis kommt das sehr eng zusammen. Und das sollten wir eigentlich auch nehmen und behalten, weil da komme ich gleich in der Auslegung noch ein bisschen weiter zu. Und sechster Teil. Wenn man die Texte gelesen hat, fällt es auf, dass dreimal ein Vers wiederholt wird. 42,6, 42,12 und 43,5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und wenn was dreimal wiederholt ist, ist es wie bei der Kindererziehung, ich zähle jetzt bis drei oder ich sage dir es zum dritten Mal, endlich behalt es. Und hier sehen wir also, wie jemand mit seiner Seele spricht. Man merkt ihm, die Seele ist zugeschnürt. Das kann medizinische Ursachen haben. Hormonelle Störungen. Stoffwechselvorgänge im Gehirn, die nicht richtig funktionieren, landläufig als Depression bezeichnet. Wenn die dunklen Tage jetzt wieder kommen, dass es ganz plötzlich vor deiner Tür steht und du es nicht weißt, vielleicht ist es auch erblich in eurer Familie, wird von Generation zu Generation weitergereicht, dass du eine schwermütige Figur bist. Und du merkst dann, es gibt Zeiten, wo dein Hals zugeschnürt wird, wo deine Seele durchhängt. Es können traumatische Erlebnisse gewesen sein während deiner Kindheit. Vielleicht Missbrauch an Leib und Seele gelaufen in der Familie. Man weiß heute selbst, wenn die Schwangerschaft beginnt, dass das Kind im Mutterleib die atmosphärischen Dinge sehr gut mitempfangen kann, was da ist. Deswegen, wenn einer irgendwie in der nächsten Zeit von euch Frauen schwanger werden sollte, soll ja vorkommen, nicht? Ihr seid ja weiblich. Dann fangt an, viel, viel mit Lobpreis über eurem noch nicht sichtbaren Kind, ja beim Ultraschall vielleicht, aber legt die Hände auf den Bauch und fangt an zu loben und zu preisen und achtet drauf, ihr Männer, dass ihr euch nie mit den Frauen zankt, das kriegen die kleinen Würmchen alle mit. Vielleicht werden sie dann mit 20 sagen, du warst schon damals so ein Ekel, als ich noch im Bauch war, ja, das sollte nicht vorkommen. Aber der eine oder andere trägt diese Last mit, weil während dieser Zeit nicht nur die Mutter oder der Vater geraucht hat wie ein Schlot, sondern weil sie sich auch gezankt haben und sie haben eine Last, mit der sie mitgehen können, die dramatisch ist. Dann wird die Kehle oft zugeschnürt. Wir könnten gucken zu den Scheidungsweisen. Ich habe heute in den heutigen Tagen einen sehr interessanten Artikel gehört über einen Mann, der Scheidungsuntersuchungen gemacht hat. Und als Resümee kam dabei raus, dass fast jedes Kind, was durch eine Scheidung gehen musste, irgendwo, ich sage es jetzt mit meinen Worten, der hat das natürlich wissenschaftlicher mit einem anderen Vokabular belegt, mit einer Macke ins Leben hineingeht. Ob die Eltern sich mit 16 oder mit 18 Jahren haben, wie die Kinder 16, 18 Jahre alt waren und sich haben scheiden lassen oder ganz am Anfang. Man stellt fest, dass die wenigsten Ehen dann nachher glücklich laufen von den Scheidungsweisen. Das ist Statistik belegt. Und das ist eine der Zeitbomben, die in unserer Stadt grassieren, weil kaum eine Ehe noch lange hält. Dann wird die Kehle zugeschnürt und du hast im Prinzip da überhaupt keine Schuld dran. Die Alleinerziehenden, kein Vater, keine Mutter. Es gibt viele dramatische Erscheinungen, Erlebnisse, Tod, Verfolgung, Folter. Der Stress unserer Zeit, Termindruck, Leistungsgesellschaft, bestimmtes Image tragen zu müssen. Trauer, Wut, Zorn, Freude, Leidenschaft, alles das führt mich immer wieder in mein Selbstgespräch rein. Dieser idiotische Verkehr, warum müssen die so fahren? Und. Meine Zeit, wie soll ich das wieder rausholen? Und dann bleibt noch der Bereich der Einsamkeit und Ablehnung oder mangelnde Selbstannahme, die Kehle zuschnüren. Ich könnte die Liste weiterführen. Je länger ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, willkommen im Club, Paul, du bist einer der Geschädigten. Von Zeit zu Zeit fühlst du dich gewürgt. Und dann redest du mit dir selbst. Und hier bekomme ich eine Antwort. Ich neige dazu, in unserer Gesellschaft mehr aus dem Vollen zu schöpfen als aus dem Wort Gottes. Hast du so einen richtigen Druck, einen Hauch zur Depression? Was raten dir deine Nachbarn? Lass dich mal krank schreiben. Geh mal zum Arzt, zum Psychologen, der kann ja an deiner Seele arbeiten. Ich will da nicht sagen, dass das falsch ist. Geh mal zu einem Therapeuten. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn er mit Gottes Gnade arbeitet. Ich nutze die Mittel der Betäubung. Da neige ich dann eher zu. Ich kann jetzt keinen mehr sehen. Ich hau mir einen Charles Bronson Film rein, da geht's wirklich mal zur Sache, da kann man so richtig seine Aggressionen auslassen, wenn die sich da durch die Gegend brüllen. Ein Mann sieht rot oder so, nicht? Da fühle ich mich dann komplett angenommen. Ja? Ich betäube das aber nur und am nächsten Tag ist alles wieder das Gleiche. Man kann es mit Alkohol, mit Drogen, kann man es betäuben. Man kann es mit Beziehungen, mit Reisen, mit Filmen oder sogar mit sozialen Diensten kompensieren, in der sogenannten Co-Abhängigkeit unterwegs zu sein. Aber der Schrei nach lebendigem Wasser wird damit nicht gelöst. Da ihr alle fromm seid, kennt ihr sehr gut die Geschichte mit der Frau am Brunnen, die so viel Beziehung schon hatte und das lebendige Wasser nicht gefunden hatte. Wenn du wüsstest, wer vor dir steht, du würdest ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. So die Aussage vom Herrn Jesus. Die Frau am Jakobsbrunnen. Ich möchte zum Psalm zurückgehen. Hier redet der Psalmschreiber oder die Korach-Leute rufen das aus, dass es vorgesungen werden soll für die Gemeinde, dass die Seele lernt, in der richtigen Art mit sich selbst zu reden und daraus ein Gebet zu machen. Aus der Fülle dieser Verse greife ich 5 Punkte oder sind 6? Einige Punkte raus. Das erste, der Gebetsweg hin zu der gebetsmüden Seele. Wie gesagt, ich hatte ja beschrieben, dass ich dann eher mit mir selbst rede, schimpfe, irgendwelche Kompensationsgeschäfte tue. Aber hier werde ich aufgefordert in den beiden Psalmen dreimal, dass ich anfange, zu meiner Seele zu reden. Hey, Seele von Paul, warum betrübst du dich eigentlich so? Nenn mir mal den Grund. Die anderen. Die Gemeinde. Meine Frau. Niemand sieht mich. Ich ziehe immer die rote Karte. Ich bin der Letzte. Mich hat man wieder übersehen. Und dann diese Rechnung. Merkst du, du liegst da, das Kopfkino geht rauf und runter. Der erste Weg, der hier in dem Psalm uns vorgeschrieben wurde, zum Gebet hin, ist, dass du sagst, Seele, warum regst du dich eigentlich so auf? Seele, bist du eigentlich beknackt? Würde ich dann eher sagen. Ja, ich formuliere das nicht so fromm wie im Alten Testament in dem Psalm. Seele, was bist du bescheuert, dass du ständig über diese Dinge nachdenkst? Und manchmal ist es so, dass du das wirklich mehr wie dreimal sagen musst. Warum betrübst du dich, meine Seele? Warum regst du dich überhaupt auf? Weil wenn du das ein halbes Jahr später wieder ansiehst, sagst du, das war nicht mal eine Mücke wert. Ich habe dir jetzt neulich ja erzählt, wie meine Frau sich eine Beule ins Auto gefahren hat, nicht? Das war lange vergessen, aber jetzt kam die Reparaturrechnung. Da war alles wieder präsent. Warum betrübst du dich, oh meine Seele? Blöde Rechnung. Was man mit dem Geld hätte alles machen können. Das Erste fängt an, wenn du gebetsmüde geworden bist, weil deine Kehle oft zugeschnürt ist, weil Depression oder schlimme Dinge dich ereignen. Das ist in diesem Psalm sehr eindeutig beschrieben. Wenn du dich dann fragst von deiner Seele, wo ist denn mein Gott? Ich folge ihm doch nach. Ich gehe regelmäßig in Gottesdiensten. Wo ist er denn nun? Und wenn andere dann noch fragen von den Nachbarn, sag mal, wo ist denn dein Gott? Dir geht's ja gerade so schlecht. Ja, gute Nacht, Hütte, das fehlte mir gerade noch, dieser Spruch. Erster Teil, rede zu deiner Seele, schweig nicht. Frag die Seele, warum regst du dich eigentlich auf? Warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Der zweite Teil, der dann da kommt, der auch in Psalm 42, 6, 12 und 43, 5 beschrieben ist, ich fordere meine Seele auf, den Blick zu wenden. Wir kriegen einen auf die Schulter, Paul, ist alles nicht so schlimm, stell dich nicht so an, wird schon wieder besser. War schon immer irgendwo, Krisen kommen, Krisen gehen, positives Denken, das ist das Richtige. Nein, ich wende meinen Blick zu Gott hin. Harre auf Gott, Seele, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Habe ich zu meiner Seele noch nie gesagt. Ich sage eher, scheiße, zu dieser Seele. Aber jetzt kommt es und sagt, hey Seele, hör zu. Harre auf Gott. Ja, weiß ich. Harre auf Gott. Ja, weiß ich. Versetz dich mal in deine schwierige Situation, wenn es nicht gut läuft. Hast du das mal zu deiner Seele gesagt? Harre doch auf Gott. Und dann noch hinterher, denn ich werde ihm noch danken. So ein Ausbruch des Glaubens, ja, den kann ich gar nicht ernst nehmen. Seele, hör zu. Du wirst das Angesicht und die Hilfe deines Gottes noch sehen. Teil 3. Ich spreche immer noch zu meiner Seele. Ich fange an, im Glauben die Verheißung Gottes auszusprechen. Ich werde sein Heil noch sehen. So, und jetzt zu euch. Ich weiß ja nicht, wer von euch so durch so Krisen ab und zu geht. Aber ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass du deiner Seele immer mal wieder sagst, glaub doch endlich an Gott, der wird es schon lösen für dich. Und dann sagt die Seele wieder, glaube ich nicht. Dann sagt Seele, ich sag dir das nochmal. Dann sagt die Seele wieder, glaube ich nicht. Du weißt doch, wie das ist. Würge es mal. Dann ist es wichtig, dass du dir die ein oder andere Verheißung an die Wand nagelst. An deinen Badezimmerspiegel. Leg dir ein Verheißungsbuch vor deine Toilette. Dann, wenn du Verstopfung hast, kannst du möglichst viele lesen. Verstehst du? Nicht die Bildzeitung sollte da liegen, sondern ein Buch der Verheißung. Ein Buch, das dich ermutigt, das du schaffen kannst, während du deine tägliche Sitzung hast. Man müsste eigentlich eine Klopapierrolle erfinden, ja? Zuerst lernst du die Verheißung auswendig, dann darfst du es benutzen, am Tag hast du die Wiederholung. Ja, verstehst du? Die Seele muss es wieder neu hören, wie groß Gott ist. Anders geht's nicht. Verheißung sollte man nicht in die Toilette spülen, ist blöd. Löscht das wieder von der CD. Aber so behaltet ihr das wenigstens. Ihr regt euch drüber auf, ja? Die Seele muss es hören. Wenn das nicht geschieht, wirst du an deinen Würgemalen krepieren. Du wirst unleidlich, du ärgerst dich über deine Familie, über die Gemeinde, du versuchst Lösungen zu finden und eventuell säufst du dir einen an. Der Glaube an die Verheißung, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, aussprechen, dass ich meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Vers 42, 5. Daran will ich denken. Und jetzt geht er zurück in die Danksagung, da geht es rüber. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Das wäre jetzt nächste, in die Danksagung gehen. Ich werde mich daran erinnern, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die dich da feiern. Die Danksagung in der Gemeinde. Bleib da nicht zu Hause, wenn dich Depression überfällt. Wenn die Einsamkeit kommt, komm in den Gottesdienst. Damit du mit den anderen erinnerst wirst, wie groß Gott ist. Dass du ihn loben und preisen kannst. Dass dein Herz übergeht. Peter Wegner hat eine Analyse gemacht über die südamerikanische Pfingstbewegung. Und dann wurde er gefragt, was der Unterschied zwischen einem südamerikanischen charismatischen Gottesdienst und einem lutherischen Gottesdienst in Südamerika ist. Da schreibt er, ich habe festgestellt, in den lutherischen Gottesdienst geht man rein und hat nachher ganz viel Wissen, aber man geht genauso wieder raus, gefühlsmäßig. In den charismatischen Gottesdiensten geht man rein, man versteht gar nichts, aber man fühlt sich besser. Jetzt kannst du dich entscheiden, was du willst. Es hat was für sich, wenn du in den Gottesdienst kommst und in den Lob einsteigst. Hier kriegst du das vorgelesen. Das mussten die Lobpreiser der Gemeinde vorlesen, dass sie wirklich sagen, aus der Vision, was Gott tun kann, kommt die Danksagung. Erinnere dich daran, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt, Psalm 103. Nochmal Danksagung, Vers 42, 9. Am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens, der lebendig ist. Und dann geht es eigentlich in eine richtige Fürbitte nochmal über. Bitte um Licht und Wahrheit. Also wir könnten jetzt mal alle die Augen zumachen. So, und jetzt sagen wir, jetzt rennt man nochmal raus und dann fällt man nochmal über Lenis Rolli. Ja, kann auch mit offenen Augen passieren. Aber wenn du wirklich in der Würgesituation bist, nichts gegen deinen Rolli, Leni, ich finde gut, dass du den hast. Ich hätte zu mir sagen können, Paul, was bist du doof gewesen, mach dir die Augen da auf und lauf nicht so schnell. Aber ich wollte Eindruck schinden hier in der Gemeinde. Wenn ich feststelle, dass hier alles zugeschnürt ist, wenn der Ärger kocht, ich meine Selbstmitleidsphase habe, meine Mitleidskrise, die alle naslang kommt, nicht erst mit 50, dann blicke ich nicht mehr durch. Dann weiß ich oft nicht, was der nächste Schritt ist. Hat mich jemand geärgert, dann sagt mein Kopfkino, schreib ihm ein schlimmes Mail, mach das mal richtig klar. Du musst mal richtig nagelfest reinhauen, damit es klar ist. Deswegen dieses Gebet so wichtig. Schenk mir dein Licht und deine Wahrheit. Sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu dem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was für ein Ding, nicht? Du bist noch mitten in der Depression, mitten im Selbstmitleid, mitten im Stress und dann sagst du zu deiner Seele, Seele, jetzt betest du mal ganz kühn. Jetzt machst du mal ein ganz kühnes Fürbittgebet. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leitet. Nicht, damit ich das Richtige nur tue oder das Richtige denke oder dass ich anders denke, sondern bring mich zu deinem heiligen Berg, weil da weiß ich, da spüre ich, Gott ist in Kontrolle und er ist mit mir. Das baut mich auf. Und das Letzte. Ich bleibe an bei dir. Die Zusage, die ich ihm dann mache. Psalm 43, 3 und 4. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Und jetzt kommt das. Ich will, sage ich mal, hingehen zum Altar Gottes, zu meinem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist. Und ich will dir, Gott, dort auf der Harfe danken. Mein Gott, dieses Versprechen muss man am Ende eines Gebetes auch machen. Sonst bleibt es nur ein Klagelied, dass ich sagen kann, Herr Jesus, das ist der nächste Schritt. Man weiß von vielen Leuten, die in der Depression sind, die liegen im Bett und bitte verachte die Leute nie. Verachte sie nie. Sie haben keine Kraft mehr aufzustehen. Das kann bis dahin gehen, wenn sie denn aufstehen, machen sie das Fenster auf und springen raus. Einer meiner Kumpels, mit denen ich alles mögliche Dumme gemacht habe, im Alter zwischen bis zum 14., 15. Lebensjahr. Eines Tages wird er von dieser Dunkelheit eingeholt. Mein Freund Eckhard. Wir haben alle möglichen Dinge zusammen gemacht, war ein Nachbarsjunge. Wir haben alle möglichen Dinge gedreht. Ich war in Berlin, er war 22 Jahre alt und in dieser dunklen Stunde legt er sich in die Badewanne und schneidet sich die Pulsadern auf. Weil er kein Experte war, schneidet er in die falsche Richtung. Die Wanne ist voll, er wird gefunden, in die Psychiatrie eingeliefert. Ich gehe zu ihm hin, zu Eckhard. Und ich sehe dieses tiefe Loch, wie er im Bett liegt. Ich erzähle ihm von Jesus, aber du kommst durch diese Dunkelheit nicht durch. Ich habe für ihn gebetet und gehe. Und einen Tag später reißt er das Fenster auf und springt raus und ist tot. Das sind ganz tiefe Dinge. Ich könnte eine weitere Sache erzählen. Ich bin als Assistent an der Uni, ich versuche ständig mit der Sekretärin ins Gespräch zu kommen, weil ich merke, sie ist so traurig. Du bist Assistent, hast also was zu sagen, sie muss bestimmte Dinge für dich schreiben. Ich gehe zu ihr hin und sage, geben Sie mir Acht, wie wäre es dann, wenn Sie nächsten Sonntag mal zu uns in den Gottesdienst kommen? Und da komme ich am Montag hin, dann hat sie sich am Samstagabend umgebracht. Ich habe es nicht geschafft, ihr zu sagen, steh auf, geh, steh auf, fange an zu gehen, geh zu dem Gott, der deine Hilfe sein kann. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, wenn du deine Seele angesprochen hast, wenn sie durchhängt, das passiert. Dann musst du das hören, wie Gott die Korach-Leute herausruft, die eigentlich aufgrund ihres Namens überhaupt kein Mandat hatten, die sollen dann sagen, hey, warum betrübst du dich so deine Seele? Damit fängt es an. Steh auf. Und dann am Ende machst du vielleicht ein Versprechen und sagst, ja, ich stehe auf und esse. Wir kennen diese Stelle von Elia, wie er gerade den großen Sieg errungen hat. Und dann kommt diese komische Figur und sagt, dich bringe ich um, Isabel, nicht? Kennt ihr die Geschichte? Ja? Ey, das wusste er vorher, wenn ich da sowas mache, wird die mich umbringen. Aber dann kommt dieses einfache Wort und löst diese tiefe Depression aus, dass er in die Wüste flieht und den christlichen Selbstmord macht und sagt, Herr, nehme meinen Geist von mir, es reicht. Eigentlich ein legitimes Gebet, Herr, ich möchte in die Heimat. Was passiert? Das, was ein Depressiver dann erfahren muss, als erstes wird er gesättigt. Und dann hätte er natürlich, wie es damals üblich war, im Liegen essen können. Aber er kriegt gesagt, steh auf und iss. Wenn jemand im Bett liegt, weil der Hals zugeschnürt ist, das Erste, die ganze Güte muss dorthin kommen. Wenn du in Dienst kommst, sag nicht, stell dich nicht so an, komm raus aus dem Bett, mach mal, tu mal, ist alles nicht so schlimm, schau mal, was richtig. Dann kannst du diese Punkte durchgehen, die ich jetzt gerade genannt habe. Du kannst in dem Zusammenhang nicht mehr beten. Und ich weiß, einige sitzen hier, die kennen dieses Gefühl der Gebetslosigkeit, der Kraftlosigkeit im Gebet. Warum betrübst du dich um meine Seele? Ja, weiß ich, ist alles Käse. Selbstgespräch. Aber dann, wenn du hinkommst zu so einer Person, dann reicht die Güte Gottes weiter, diese wunderbare Speise, du bist wertvoll und komm, steh auf und iss. Und wenn die Person dann aufsteht und sagt, ja, ich will hingehen zum Herrn, der meine Seele tröstet, dann passiert dieses Wunder und du kannst leben. Ich würde ganz gerne das Lied jetzt einspielen zu diesem Text. Marion Warrington hat in den 70er Jahren diese wesentlichen Verse vertont. Ich habe es dann mal wieder vermieden, dass ich das für euch singe. Aber dieses Lied könnte sich vielleicht einprägen. Es ist niedergeschrieben im Liederbuch Neues Land, eines der ersten Bücher von Jugend mit einer Mission, die in den 70er Jahren rauskam, Hensler Verlag. Vielleicht spielen wir es ein. Warum betrübst du dich um meine Seele und bist so unruhig in mir?